Herzlich willkommen bei Business for Future, dem Podcast für zukunftsorientiertes Wirtschaften. Wir wollen gemeinsam mit euch herausfinden, wie Menschen und Organisationen Verantwortung für gesellschaftliche Herausforderungen übernehmen können.
Und wir zeigen konkrete Beispiele, wie wir mit einer verantwortungsvollen Wirtschaft Zukunft gestalten können. Dafür sprechen wir mit Menschen, die den Mut haben, Dinge in Frage zu stellen, über spannende Visionen und verrückte Alternativen.
Wir sind Hanna Rauterberg und
Franziska Schölmerich.
Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute geht es um Zahlen, Rechnen und Bilanzierung. Wir beschäftigen uns damit, wie in Unternehmen häufig Entscheidungen getroffen werden und was nachhaltiger Unternehmenserfolg konkret bedeuten kann. Dazu sprechen wir mit Dr. Jenny Lai Kumar, die das Thema auch für Nicht-BWLerInnen sehr verständlich erklären kann. Sie ist Geschäftsführerin der Regionalwerk Research GmbH und setzt sich seit mehr als 30 Jahren für Umweltschutz, nachhaltiges Wirtschaften und soziale Gerechtigkeit ein. Wir klären die zentrale Frage: Wie muss eine Bilanz aussehen, damit man daraus ablesen kann, ob ein Unternehmen einen positiven Beitrag für die Gesellschaft im Rahmen der planetaren Grenzen leistet oder zu ökologischer Zerstörung und sozialer Ungerechtigkeit beiträgt? Und nebenbei reden wir auch noch über unsere Mitwelt, über Marathonlaufen und Kakao trinken. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Jenny, in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und wir starten ja immer mit der gleichen Frage, und die ist: Wer bist du eigentlich und was hat dich zu der gemacht, die du heute bist?
Ja, ich freue mich total, da zu sein. Mein Name ist Jenny Lai Kumar. Und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Regionalwert Research. Wir sind ein gemeinnütziger Think Tank für nachhaltiges Wirtschaften mit Sitz in Leipzig. Und wie ich dazu gekommen bin, ich bin nochmal gedanklich so ein bisschen zurückgegangen. Also es startet alles mit meiner Liebe zur Mitwelt, schon als ich ganz klein war. Die Liebe zur Natur, wenn man das so einfach sagen will, aber auch die Liebe zu den Menschen. Und gleichzeitig auch die Wut darüber, wie viel auf dieser Welt eben nicht gut läuft, es an Umweltzerstörung gibt, an Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Das wollte ich schon als Kind gerne ändern und bin dann auch sehr früh mit Aktivismus und so weiter gestartet und kam dann zu dem Punkt zu sagen, wir brauchen ich wollte Gesellschaft genauer verstehen, weshalb ich Soziologie studiert habe und nicht irgendwas mit Ökologie, obwohl ich da diese Leidenschaft habe. Weil ich gesagt habe, man muss gesellschaftliche Probleme genauer zu verstehen, um sie dann eben auch verändern zu können. Und dabei ist mir immer mehr aufgegangen, wie eben unsere gesellschaftlichen Strukturen und Mechanismen, aber auch ökonomische Mechanismen unsere Welt prägen und eben auch bestimmte Ungerechtigkeiten, Ungleichgewichte. Und es hat sich bei mir immer mehr das, sage ich mal, Engagement mit dem Fachlichen verbunden. Und mich über eine Promotion in Umweltsoziologie, einen Postdoc in Umweltpolitik und nachhaltigen Ernährungssystemen, im Ehrenamt ganz viel Bildung für nachhaltige Entwicklung, Postwachstumsökonomie, dann zur Regionalwert AG Freiburg gebracht unter dem Thema richtig rechnen. Wie schaffen wir andere Navigationssysteme für werteorientierte Unternehmen und was brauchen wir eigentlich für wissenschaftliche Instrumente, Methoden, Konzepte? Und weil das Ganze dann so groß wurde, haben wir gesagt, das passt nicht mehr in eine Regionalwert AG Freiburg, die eigentlich auch eine andere Aufgabe hat. Wir gründen den Think Tank Regionalwert Research und das haben wir vor knapp 2 Jahren getan. Und seitdem führe ich eben in eigener Verantwortung diese ganzen Themen weiter aus und entwickle sie.
Sehr spannend. Bevor wir in das Thema richtig rechnen einsteigen, willkommen im Mathematik-Podcast. Eine kurze Frage nochmal zu deiner Geschichte. Du hast ja gesagt, dass du sehr früh schon aktivistisch unterwegs warst. Was hast du denn genau gemacht und wie hast du so die Themen gefunden, für die du dich eingesetzt hast?
Ja, also ich habe schon als Kind war ich zusammen eben mit meiner Familie, mit meinen Eltern in der Umwelt-, Frauen- und Friedensbewegung unterwegs. Ich wurde sehr früh schon mitgenommen auf Demonstrationen. Wir waren einer der ersten Schulhöfe, der grün gestaltet wurde, wo ich auch schon ein eigenes kleines Design gemacht habe wo ich noch in der Grundschule war. 1991 haben sich die Greenpeace-Jugendgruppen gegründet, die Green Teams. Da war ich in Hamburg auf dem Schiff mit 400 anderen Teenies und habe gemerkt, wow, wir sind eine Bewegung. Also nicht nur so dieses Altersgemischte, sondern auch in unserer Gruppe. Und dann waren wir eben ein Green Team und haben versucht, Sachen voranzubringen. Das hat dann aber auch immer gewechselt, weil mir geht es eben nicht nur um die Natur, sondern auch um die Menschen. Also ich habe auch Mentoring-Programme schon damals mitgemacht. Ich habe mich für Geflüchtete engagiert und immer wieder gemerkt, das gehört doch alles zusammen. Und auch die Ursachen für ökologische Zerstörung und soziale Ungerechtigkeit liegen oft eigentlich eng beieinander oder ja, sind auch in so Wechselwirkungen. Und das hat, sage ich mal, dazu geführt, dass ich mich immer mehr fachlich damit auseinandergesetzt habe und auch unterschiedliche Engagements immer mal, auch je nachdem, was gerade ganz vorne dran war, ob das jetzt Anti-AKW-Protest nach Fukushima war oder eben wir hatten eine Begegnungsoase für Geflüchtete, die eben kam, wo wir auch versucht haben, Kräuter und Gemüse aus ihrer Heimat anzubauen, um sozusagen einen Bogen zu schlagen, also immer wieder diese Themen zusammenzubringen. Ich habe aber immer wieder gemerkt, am Ende kamen wir immer auf das Thema, ja, das ist ja schön, was ihr macht, aber das bleibt quasi im ganz Kleinen, in der Nische, weil im Großen, so funktioniert eben Wirtschaft nicht, so geht das nicht. Und ich wollte dann eben wissen, warum geht das eigentlich nicht, bis zu dem Punkt zu sagen, naja, also wenn es immer heißt, das lohnt sich wirtschaftlich nicht, das lohnt sich nicht, das rechnet sich nicht, dann möchte ich doch mal wissen, wie die rechnen. Und vielleicht müssen wir auch tatsächlich anders rechnen.
Ja, genau. Und um dieses anders Rechnen ein bisschen besser verstehen zu können, Jenny, würde mich total interessieren, was es denn eigentlich mit dem Konzept des Sustainable Performance Accountings auf sich hat. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, so das Leitkonzept eurer Arbeit ist.
Also erstmal Sustainable Performance Accounting könnte man auf Deutsch übersetzen in sowas wie eine nachhaltige Leistungsbilanz. Und es ist tatsächlich, sage ich mal, der etwas wissenschaftlichere Name für dieses richtig Rechnen. Das haben wir so umgangssprachlich gesagt, aber dann auch festgestellt, es gibt viele Mathe-Nachhilfebücher, die heißen richtig Rechnen. Und uns geht es jetzt nicht darum, dass man besser mit Prozenten und Brüchen erstmal primär umgeht, sondern mit der Idee zu verstehen, was heißt eigentlich Unternehmenserfolg. Unternehmenserfolg ist eben für uns quasi das Ganze nochmal auch mit der Grundüberlegung, was ist eigentlich der Zweck von Unternehmungen, eines Unternehmens? Und das ist eigentlich im Ursprung, Güter und Dienstleistungen für die Gesellschaft herzustellen. Vereinfacht gesagt, damit es uns allen besser geht, damit die Dinge besser funktionieren. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt des Wirtschaftens. Und das können dann ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle sein, aber letztlich ist da immer die Idee dabei für die Gesellschaft. Und was da aus meiner Sicht dazugehört, ist natürlich unter Einhaltung planetarischer Leitplanken, also so, dass wir eben nicht langfristig unsere Lebensgrundlagen schädigen, beziehungsweise dass es immer in einem Gleichgewicht steht. Und wenn ich in diesem Rahmen dann unternehmerisch erfolgreich bin, dann ist es quasi ein vollständiger Unternehmenserfolg. Zurzeit ist das eben ein Stück weit anders. Das ist ja dieses berühmte Thema der Externalisierung. Das heißt, ich schmeiße langfristige Folgen dessen, was ich tue, einfach aus meinem Modell raus. Ich sage, gut, zum Beispiel, ich setze Pestizide ein und ich weiß im Prinzip, dass das zu einem Insektensterben am Ende führen kann. Und es kann dazu führen, dass das ganze Netz des Lebens, unserer Artenvielfalt eben auch quasi ins Schleudern gerät. Aber das passiert ja vielleicht erst in 50 Jahren oder in 20. Und deshalb muss ich mir das auch dieses Jahr gar nicht in meine Bilanz schreiben und nächstes Jahr auch nicht. Und das ist eben etwas, was wir ändern wollen, dass wir sagen, das soll ganz grundsätzlich anders gemacht werden, nämlich, dass wir alles als Unternehmenserfolg verstehen, was ein Unternehmen tut und auch was ein Unternehmen unterlässt. Das heißt, wenn ich es unterlasse, zum Beispiel jetzt zu dekarbonisieren, obwohl wir alle wissen, um in einen sicheren Handlungsraum für die Menschheit zu kommen und den Klimawandel abzubrechen, muss ich diesen Pfad gehen. Ich kann nicht einfach so weiter wirtschaften wie vorher. Und wenn ich das nicht tue, dann unterlasse ich etwas. Und das ist ein wahnsinnig großes Risiko für die Welt, aber auch für mein Unternehmen, weil das wird als Bumerang zu mir zurückkommen. Und diese ganzen Überlegungen, die haben wir eben in eine Konzeption und in eine Methode Das ist dieses Sustainable Performance Accounting, wo wir sagen, na gut, es soll jetzt aber nicht so theoretisch, philosophisch bleiben, sondern es soll ganz konkret werden, um welche Themen geht es hier. Da kann man sich entweder zum Beispiel die internationalen Nachhaltigkeitsziele der UN, die SDGs nehmen und sagen, das sind mal 17 Themen, wo ich mich bei jedem Thema fragen kann, trage ich dazu bei, dass dieses Ziel erfüllt wird? Tue ich dazu sozusagen gar nichts oder bewege ich es sogar in die Gegenrichtung? Also trägt mein Handeln dazu bei, dass wir uns von diesem Ziel sogar entfernen? Oder man schaut sich jetzt die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU an. Das ist die sogenannte CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, auf Deutsch einfach nur Nachhaltigkeitsberichtspflicht, die eben auch gewisse Themen vorgibt in Umwelt, in Gesellschaft, in Fragen der guten Unternehmensführung, also der Governance. Und dann zu sagen, wie steht es bei mir bei diesen Themen? Bringe ich da Wertbeiträge? Gehe ich da Risiken ein oder weiß ich das gegebenenfalls nicht? Und im nächsten Schritt dann eben zu sagen, wenn das Thema für mich wesentlich ist, sei es, dass ich wesentliche positive Auswirkungen bringe, beziehungsweise aus der Welt generiere oder eben auch Risiken und Schäden habe, dann sollte ich das nicht nur berichten, dann sollte ich das bewerten, dann sollte ich das in Zahlen gießen und ganz am Ende sollte es auch in meiner Unternehmensbilanz drinne stehen. Und das ist eben ein Weg, wo wir quasi ein Gesamtkonzept haben, aber auch ganz, ganz viele kleine Bausteine, die man aneinander schieben kann, sodass man am Ende zu dieser integrierten Nachhaltigkeitsbilanz kommt.
Ja, ich finde das total wichtig, was du sagst. Und wir hatten auch in einigen Folgen immer wieder so diese Erkenntnis, dass wir natürlich ganz viele geteilte Werte oder Leitbilder uns ausdenken können, die unser Handeln in Unternehmen leiten. Aber dass das ganz oft nicht so einen großen Effekt hat, sondern das, was am Ende wirklich Verhalten beeinflusst, Entscheidungen beeinflusst, Prioritäten beeinflusst, ist das, was gemessen wird. Also das, was am Ende gerechnet wird. Die Kennzahlen, die sich Unternehmen geben, das hat einen wahnsinnig hohen Effekt auf Verhalten von Menschen und natürlich dann am Ende auch auf Geschäftsmodelle in Unternehmen und so weiter. Jetzt sagst du ja, alleine diese Kennzahlen oder alleine darauf zu schauen, das reicht noch nicht mal aus. Was meinst du damit genau?
Also erstmal würde ich nochmal auch für diejenigen, die vielleicht nicht aus der BWL kommen, nochmal so ein bisschen aufzeigen, wie funktionieren eigentlich auch Entscheidungen im Unternehmen. Natürlich ist sowas wie eine Unternehmenskultur auch total wichtig und sich Leitbilder zu geben, um überhaupt zu wissen, was wollen wir machen, wo wollen wir hin und vielleicht wie können wir alle daran zusammenarbeiten. Es ist dann aber letztlich so, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, gerade auf der Führungsebene, die werden oft anhand von relativ wenigen Kennzahlen getroffen, weil die Geschäftsführung hat keine Zeit, sich in jedes Detail reinzufuchsen, dafür ist sie ja auch nicht da. Das heißt, die brauchen das quasi alles schnell auf einen Überblick. Und da gibt es eben in der BWL bestimmte Kennzahlen, bestimmte sogenannte KPIs, also Key Performance Indicators, anhand deren man Entscheidungen trifft. Und da sind eben die finanziellen Kennzahlen diejenigen, die entscheidend sind. Zum Beispiel der Jahresüberschuss oder die Eigenkapitalrendite oder eben der Gewinn, der sogenannte EBIT, also wo noch nichts abgezogen ist, den man eben dann vergleichen kann. Und ganz klar will man natürlich, dass der Jahresüberschuss immer positiv ist, dass quasi die Gewinnzahlen immer weiter steigen. Und am Ende orientieren sich ganz viele Entscheidungen da immer wieder daran. Und es reicht aber nicht, deshalb reicht es nicht zu sagen, ja, ich brauche jetzt irgendwie noch eine andere Zahl und die heißt Anzahl der Insektenhotels an verschiedenen Standorten, weil dann habe ich vielleicht 37 Insektenhotels gebaut, aber mir nicht klar gemacht, dass meine Wirtschaftspraktiken im globalen Süden dort massiv, ich mache es jetzt ganz einfach, zur Zerstörung des Amazonas führen, was viel, viel schlimmer, also so schlimm ist, dass es meine 37 oder auch 3700 Insektenhotels niemals aufwiegen können. Und deshalb sagen wir am Ende, ist die Währung, die wir alle verstehen, ist Geld. Also jetzt in unserem Wirtschaftsraum Euro. Und wenn ich sage, der Mehrwert von dem, was ich hier schaffe, sind 5000 Euro, oder 500.000 Euro, dann kann ich das ganz anders damit umgehen, als wenn ich nur sage, das war eine total schöne Austauschrunde, wo wir über unsere Unternehmenskultur gesprochen haben, ist sicher auch wichtig. Aber an anderer Stelle nochmal zu sagen, wir müssen auch Geld und Zeit für nachhaltiges Wirtschaften explizit reservieren, einplanen, beziehungsweise uns klar machen, wenn wir dieses Geld und diese Zeit nicht investieren, ist das ein Risiko für uns, was auf uns als Unternehmen zurückfällt. Und wir wollen mit Sustainable Performance Accounting gar nicht, dass die ganze BWL anders wird. Wir wollen eigentlich primär, dass eine Zahl anders wird oder ein Ansatz. Nämlich statt EBIT wollen wir den SEBIT, das ist der Sustainable EBIT, oder auch statt Jahresüberschuss den Sustainable Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeitsjahresüberschuss, wo wir sagen, da sollen eigentlich alle Leistungen, also Mehrwerte und Minderwerte, also Schäden, die sollen alle mit reingerechnet werden. Das kann man machen, das ist eben in unserer Methode verankert. Die sollen alle in Euro reinkommen und dann ändert sich ja am Ende diese Zahl. Und je nachdem, wie ich wirtschafte, ist die dann eben, liegt der SEBIT, um es jetzt mal einfach zu machen, entweder höher oder niedriger als der EBIT. Und dann kann ich auch sagen, wenn ich jetzt diese und jene Entscheidung treffe, steigt oder sinkt dann mein SEBIT. Ich kann also genau die Methode machen, die alle CEOs der Welt, die alle Controller sofort verstehen. Ich muss quasi nur diesen einen Buchstaben hinzufügen und hinter diesem Buchstaben ist natürlich eine ganze Welt an Nachhaltigkeitskennzahlen, an einer anderen Art der Buchhaltung. Aber das Prinzip ist eigentlich total einfach und deshalb glaube ich, dass es auch in den gängigen Wirtschaftsmechanismen funktionieren kann, wenn wir das wollen.
Jenny, kannst du uns das vielleicht auch gerne an einem Beispiel erläutern, welche KPIs dann in dieses S einfließen würden? Einfach, dass wir es einmal relativ simpel durchrechnen, um es zu verstehen.
Ja, ich würde mich jetzt gerne dabei auf die Kennzahlen oder auf die Themen beziehen, die wir in der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD drin haben, um mal ein Beispiel zu machen. Oder einige, dann würde ich als erstes mal das Beispiel Klimawandel anführen. Da ist ja zum Beispiel eine wichtige Kennzahl sind die CO2-Emissionen oder CO2-Äquivalente, wo ich sagen kann, ich setze da jetzt einen Preis dran und da kann ich dann entweder zum Beispiel den Börsenpreis für CO2 nehmen oder auch schauen, was das Umweltbundesamt für einen CO2-Preis vorschlägt. Es gibt ja ganz, ganz viele, sagen, ich nehme mal eine Zahl, sagen wir jetzt mal 200 Euro pro Tonne und dann rechne ich mir das mal aus. Und dann schaue ich mal, wenn ich das jetzt quasi in dieses S mit rein integriere, wo komme ich da hin? Jetzt habe ich aber vielleicht auch in Dekarbonisierung investiert, dann würde ich das wiederum auch auf der Positivseite geltend machen. Und so würde ich alle wesentlichen Themen durchgehen. Dann würde ich sagen, wie sieht das aus? Wie behandle ich den Boden? Wie gehe ich mit dem Wasser um? Also wenn ich besonders viel Wasser verbrauche oder eben Wasserverschmutzung produziere, dann kommt das auf die Negativseite. Und dafür gibt es ja, es gibt ja Berechnungen für all diese Dinge. Das ist jetzt ja nicht, dass es, man sich das alles aus den Fingern saugen muss. Wir haben ganz, ganz viel Wissenschaft zu diesen Dingen. Wenn ich es nicht genau weiß, würde ich es zumindest mal schätzen für den Anfang. Und die Themen durchzugehen. Es geht dann aber auch im sozialen Bereich weiter. Zu sagen, zahle ich auskömmliche Löhne. Wenn ich meine Mitarbeitenden ordentlich bezahle, dann entstehen hier Mehrwerte. Wenn ich in Mitarbeiterinnengesundheit investiere, zum Beispiel Präventionsschulungen mache oder auch entsprechende eine Arbeitsumgebung gestalte, dann habe ich Aufwände, dann habe ich Kosten, die habe ich alle in der Buchhaltung, die alle mit reinzuziehen. Wenn ich aber zum Beispiel eine ganz hohe Krankenquote habe, sagt man ja auch, dann belaste ich ja langfristig eigentlich unser Gesundheitssystem, weil die Leute werden krank, ich muss das nicht bezahlen, sondern die Krankenkassen bezahlen es und wir leiden als Gesellschaft unter einer geringeren Lebensqualität, bedingt durch schwierige Arbeitsbedingungen. Und das kommt natürlich wieder auf die Negativseite. Für all diese Sachen gibt es Berechnungen. Wir haben da auch für zahlreiche Themen solche Rechenvorschläge gemacht, insbesondere in der Land- und Ernährungswirtschaft. Da mache ich es auch gern nochmal sehr viel konkreter. Aber alles, was an wesentlichen Sachverhalten da ist, gehört eigentlich in dieses S rein. Man muss das nicht jetzt am ersten Tag alles komplett haben. Ich finde es aber wichtig, von der Perspektive sich klarzumachen, es geht nicht nur um ein Thema, es geht nicht nur um CO2-Emissionen oder nicht nur um Mitarbeitergesundheit. Es geht um dieses gesamte Bild, trage ich mit meinem wirtschaftlichen Handeln zu nachhaltiger Entwicklung bei, zu einem guten Leben für alle oder entferne ich uns eigentlich von diesem Ziel?
Ja, was ich spannend fand, war, dass du ja auch darauf angespielt hast, dass ihr nicht nur auf das nächste Jahr oder die nächsten 5 Jahre schaut, sondern wirklich auch die Konsequenzen von wirtschaftlichem Handeln in langfristiger Perspektive betrachtet. Was ist denn da so ein typischer Betrachtungszeitraum? Wie viele Jahre in die Zukunft schaut ihr denn für so eine Bilanzierung?
Also ich finde es erstmal nochmal wichtig zu sagen, zurzeit denken wir ganz kurzfristig über Unternehmenserfolg nach. Das heißt, in der Regel ist der Zeitraum ein Jahr, der Betrachtungszeitraum. Einige denken sogar nur in Quartalen, aber das ist der Betrachtungszeitraum. Wir haben das jetzt nicht genau festgelegt, wie viele Jahre wir in die Zukunft denken, aber ich mache mal als Vorschlag erstmal 10 Jahre ist was, das ist handelbar. Prinzipiell wäre es natürlich besser, 500 Jahre in die Zukunft zu gucken, aber ich denke, so weit sind wir alle noch nicht, das können wir nicht abschätzen. Aber schon, wenn ich den Zeitraum auf 10 Jahre verlängere, sehe ich unglaublich viel mehr. Und ich würde gerne noch eine Sache offensichtlich machen. Wir sprechen oft davon, diese Schäden oder Externalitäten quasi, die schädigen ja in Anführungsstrichen nur die Umwelt. Aber was unsere Annahme ist, wir schädigen am Ende die eigene Produktionsgrundlage der Unternehmen. Das heißt, wir schädigen nicht nur Umwelt und Gesellschaft, wir schädigen am Ende uns in der Wirtschaft auch selbst. Und dazu ein ganz konkretes Beispiel, zum Beispiel in der Landwirtschaft, in Mitteldeutschland, gerade in Brandenburg, wo ich gerade erst war, haben wir ja oft so sehr, sehr große landwirtschaftliche Flächen. Und da ist es eine extrem dürre, gefährdete Landschaft. Da kommt wenig Niederschlag, wir haben sehr sandige Böden dort und wir haben real die Gefahr, dass wir dort eine Versteppung haben. Das heißt, dass wir dort keine Landwirtschaft mehr betreiben können, weil die Grundwasserspiegel absinken, weil der Wind den fruchtbaren Boden davonträgt, bis zu dem Punkt, dass man heute schon so etwas achselzuckend sagt, na gut, Brandenburg, das wird mal so eine Art Savanne des Nordens. Das muss aber nicht so sein. Ich kann ganz, ganz viele Dinge in der Landwirtschaft tun, um das Wasser im Boden zu halten, um die Fruchtbarkeit im Boden zu halten, um eben auch damit meine, also einerseits tue ich was Gutes quasi für das Wasser, für den Boden, ich kann das Mikroklima fördern mit kühlenden Maßnahmen, aber ich sichere auch meinen Standort, dass ich dort überhaupt noch Landwirtschaft machen kann. Und wenn jetzt man jemanden fragen würde, einen Landwirt, der in Brandenburg ist, der das nicht hat, warum machst du das nicht? Dann ist es ja nicht so, dass der sagt, das ist mir total egal, dass mein Boden weggetragen wird, sondern der sagt, ich kann mir das nicht leisten. Ich stehe sowieso schon total an der Wand, ich habe niedrige Erträge, ich habe auch einen Kredit meistens abzubezahlen, ich kann gar keine großen Sprünge machen, ich kann es mir schier nicht leisten, obwohl ich weiß, dass mein zukünftiges Wirtschaften und damit ja auch quasi meine Existenzgrundlage und auch der Leute, die das dann ja essen wollen, zum Beispiel das Getreide, wegbricht. Und das ist, finde ich, ein Wirtschaftskreislauf, der Wahnsinn ist, dass wir alle wissen, wo die Probleme liegen, dass wir die Lösungen kennen und dass in der Wirtschaft auch viele es gerne machen wollen. Aber weil die Rechnung nicht stimmt, wir uns das nicht leisten können und zum Beispiel Banken angehalten sind, nach wirtschaftlicher Rentabilität Kredite zu vergeben und nicht nach der Frage, kann man hier noch in 10 Jahren Landwirtschaft machen? Oder macht ein Geschäftsmodell Sinn, wo ich eine Mitarbeiterfluktuation von 40% habe und ständig quasi die Leute neu anlernen muss? Oder stimmt da was nicht in den Arbeitsbedingungen? Und das ist eben was, was jetzt in den letzten paar Jahren massiv Fahrt aufnimmt, dass wir uns, die Banken sich mit Nachhaltigkeitsrisiken beschäftigen, die Unternehmen eben berichten müssen und damit nach und nach mehr die Erkenntnis auch reinsickert, nachhaltiges Wirtschaften ist nicht nur nice to have, sondern ist wirklich ganz, ganz zentral überhaupt für Unternehmenserfolg, wenn man länger guckt als das nächste Quartal. Wenn man auch nur 10 Jahre guckt, dann lohnen sich auf einmal ganz andere Sachen. Und wenn ich jetzt das Zeitfenster noch größer mache, 50 Jahre oder die nächsten 7 Generationen, dann wird dieser Effekt natürlich immer, immer größer.
Du hast die Frage oder meine Frage, die ich jetzt stellen möchte, gerade schon so ein bisschen beantwortet. Aber ich würde gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen dazu. Und zwar eine Grundhypothese von unserem Podcast ist ja, dass wir oder das Unternehmen und Organisationen immer mehr Einfluss haben darauf, wie wir leben und wie unsere Gesellschaft aussieht und dass dadurch eben auch die Verantwortung steigt. Und davon bin ich auch total überzeugt und gleichzeitig an dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, finde ich, sieht man schon, ne, Landwirtschaftsbetriebe immer mehr unter Druck. Wo liegt denn da eigentlich jetzt die Verantwortung für die Veränderung? Und wie viel können da UnternehmerInnen an Verantwortung übernehmen und was muss sich in dem Gesamtsystem ändern? Also was wäre da so dein Idealszenario an dem Beispiel gerne auch wieder erläutert?
Ich finde, wir haben alle Verantwortung für diese Welt und auch für das Wirtschaften. Und es ist aber gleichzeitig auch eine geteilte Verantwortung, weil wir sie eben auch alle haben und quasi so wie bei einem Puzzlestück sich das aneinander nähen kann und muss, damit es dann auch funktioniert. Und tatsächlich ist das jetzt nicht nur eine Vision von mir, sondern wir haben schon gerade in der Land- und Ernährungswirtschaft dafür eben konkrete Instrumente entwickelt. Und da gibt es schon solche Kooperationen, dass zum Beispiel, wir haben die Getreidemühle und Müslihersteller Bolsener Mühle, die sind aus der Region Lüneburg und die schauen zum Beispiel mit ihren Landwirtschaftsbetrieben, wie können wir hier nachhaltiger wirtschaften, zum Beispiel auch dürreresilienter und erheben das zum Beispiel mit der Regionalwertleistungsrechnung, mit der kann ich eben diese ganzen Werte, also ich kann nachhaltiges Wirtschaften bewerten und sagen, was ist hier zum Beispiel mein Stand in puncto Bodenfruchtbarkeit, in puncto Artenvielfalt, in puncto Wasser, Klima und kann das aber auch monetär in Wert setzen. Und dann kann die Bolsener Mühle sagen, ah, hier wird schon sehr nachhaltig gewirtschaftet, dafür, das bezahlen wir ein Stück weit oder wir geben einen besseren Vertrag, eine andere Erntekondition oder wir helfen nochmal bei der Umstrukturierung, so dass es dann für die Landwirtschaftsbetriebe einfacher ist. Wenn jetzt noch die Bank mit dazukommt und sagt, ja genau, und wir wollen das auch unterstützen und du bist zwar nach dem klassischen Modell, ist das nicht wirtschaftlich, was du machst, aber ich habe mir eben diese andere Leistungsrechnung daneben gelegt und sehe, du wirtschaftest sehr nachhaltig, jetzt fragst du danach oder andersrum, du wirtschaftest noch nicht sehr nachhaltig, aber du fragst jetzt, ich möchte zum Beispiel einen Stallumbau machen oder ich möchte meine Felder anders strukturieren, du brauchst dafür einen Kredit, dann können wir sagen, du willst in diesen Transformationsraum rein. Liebe Bank, bist du bereit, hier mit zu bezahlen? Und dann, beziehungsweise gibt es da ja auch staatliche Hilfen. Neben quasi den klassischen Wirtschaftsakteuren gibt es ja auch andere Transformationshilfen und Mechanismen. Dazu sagen wir, wirken da alle zusammen. Immer ausgehend von diesem Bild, wir haben Verantwortung für unsere Welt und auch dafür, dass wir langfristig wirtschaftlich erfolgreich sind, weil wir wollen ja alle auch eine erfolgreiche Wirtschaft und zum Beispiel gute und sichere Nahrungsmittel, die wir haben können, Güter und Dienstleistungen, die funktionieren. Also für mich gehört das immer zusammen, die Verantwortung für die Welt und die Verantwortung für die Wirtschaft sind eigentlich nicht zwei getrennte, sondern sind langfristig betrachtet sozusagen Teile des gleichen Systems.
Also Jenny, ich muss bei dem, was du erzählst, an das denken, was mir ein Freund erzählt hat, der nämlich meinte, dass er für sich festgestellt hat, dass es teilweise so verdeckte Kosten gibt in seinem Verhalten. Also Beispiel, er verlässt relativ überstürzt die Wohnung, hinterlässt ein totales Chaos, ist in dem Moment schneller dann bei dem, was er macht, kommt dann nach Hause und es dauert viel länger, das alles wieder aufzuräumen, als es gedauert hätte, wenn er sich 5 Minuten mehr Zeit genommen hätte, um in Ruhe das Haus zu verlassen, das vorzubereiten, meinte sozusagen, insgesamt sind die Kosten eigentlich höher dafür. Und dann hat er sich überlegt, wie kann er das so schaffen, dass diese Kosten nicht entstehen. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, mein Eindruck ist, dass ja aktuell viele Unternehmen, die nicht so wirtschaften, wie du das jetzt beschrieben hast, ja ganz viele verdeckte Kosten für die Gesellschaft produzieren und die sind aber uns ja einfach nicht bekannt, ne? Die werden ja nicht berichtet. Und ich frage mich, wie man das eventuell nutzen könnte, um auch Bereiche in der Gesellschaft, die aktuell nur wahrnehmen, dass es für sie mit mehr Kosten verbunden ist, ne? Als Konsument, Konsumentin, wenn sie nachhaltigere Produkte zum Beispiel kaufen, ne? Also wie könnte man das vielleicht nutzen, um deutlich zu machen, das hat auch für euch als einzelne Menschen in eurer Lebensspanne schon einen totalen Vorteil, wenn wir uns als Wirtschaft insgesamt umstellen. Weil ich, also mein Eindruck ist, dass diese Vermittlung aktuell fehlt oder passiert natürlich, aber an vielen Stellen vielleicht noch nicht so ankommt. Und dass ja die Widerstände, habe ich das Gefühl, in vielen Bereichen auch einfach wachsen gerade, ne?
Also ich finde es total wichtig, dass wir da auch nochmal so ein bisschen abstrahieren. Es sind für mich zwei Sachen. Zum einen, ich kann als Einzelperson total viel machen. Da komme ich auch gleich noch dazu. Das andere ist, nochmal auch zu verstehen und anzuerkennen, unser jetziges Wirtschaftssystem mit den Mechanismen, die drin sind, ist nicht auf nachhaltiges Wirtschaften gepolt. Das heißt, nachhaltiges Wirtschaften kommt alle zurzeit teurer. Alle Individuen, alle Unternehmen, alle, die dafür Kredite vergeben. Es ist aktuell weniger profitabel. Das ist quasi ein Fehler, den wir zusammen ausmerzen sollten. Und deshalb ist aus meiner Sicht dieses Ding mit, ich kaufe jetzt ein Produkt und es ist teurer, weil ich es gut finde und so weiter, ist nur der eine Teil der Geschichte. Der andere ist, wir müssen dieses Prinzip insgesamt umkehren und alles andere ist quasi so eine Art Zwischenlösung bis dahin. Weil worum es mir hier nicht geht, ist irgendwen zu schämen, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, die keine Bio-Lebensmittel einkauft und zu sagen, nee, dann soll sie sich halt, weiß ich nicht, soll sie nicht mehr duschen, damit sie dann Wasser spart und Energiekosten, damit sie Bio kaufen kann oder dann soll sie sich halt kein schönes Sommerkleid kaufen, dann geht das schon, darum geht es nicht. Das finde ich ganz wichtig zu sagen, wir brauchen wirklich diese strukturelle Transformation, weil dann wäre es eigentlich naheliegend, dass das nachhaltige Wirtschaften auch das günstigere ist. Also in meiner Idee sollten zum Beispiel Bio-Lebensmittel aus der Region oder nachhaltig produzierte Lebensmittel aus der Region zukünftig das auch die billigsten sein, weil sie ja die wenigsten externen Kosten haben und am naheliegendsten sind. Dahin würde ich es gerne umdrehen. Und dann ist es eben auch nicht die Sache, kann ich mir das als Individuum leisten, weil es dann ja günstiger wäre. Dann wäre es quasi eher der Luxus, den ich mir leiste, ist so ein richtig ungesundes Fertigprodukt, was noch mit Kinderarbeit ist und irgendwie Ausbeutung der Regenwälder. Das wäre dann so extrem teuer und das gesunde und nachhaltig produzierte Produkt, das wäre dann eben das Billige. Das möchte ich einmal voranstellen, weil ich finde das total wichtig. Das wird immer wieder in dieser Debatte so eine soziale Spaltung reingetrieben und die soll da nicht sein. Ich hatte es auch gerade mit einer befreundeten Kollegin davon, die erzählt hat von ihrer furchtbaren Flugangst und dass sie dann doch irgendwie nach Spanien geflogen ist, weil da eine tolle Konferenz war und sie da halt unbedingt teilnehmen wollte und sie aber so gelitten hat die ganze Zeit, weil sie A, Flugangst hat und B, quasi Klima- oder Flugscham hatte und wir danach nochmal drüber geredet haben. Irgendwie kamen alle nicht auf die Idee zu sagen, ich rede nochmal mit meiner Arbeitgeberin, kann ich mir vielleicht 2 Tage mehr Urlaub nehmen oder würde die das sogar vielleicht als Arbeitszeit anrechnen und dann fahre ich da ganz gemütlich mit dem Zug über Frankreich nach Spanien, dann mache ich noch einen Zwischenstopp irgendwo in einer süßen kleinen Stadt und genieße das so ein bisschen, kann da vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen netzwerken und mach was richtig Schönes draus. Es geht nicht darum, irgendwen zu bestrafen, es geht darum zu verstehen, dass es für unser aller Wohl ist und dass wir da, es ist auch viele Strategien gibt, wo es keinen Zielkonflikt gibt, wo wir einfach nochmal umschalten müssten. Sie war danach total begeistert von der Idee, da nochmal drüber zu reden, ob sie vielleicht einfach andere Wege nutzen kann und das noch günstig mit der Arbeit verbinden. Und am Ende, im Idealfall, gewinnen wir an dieser Stelle alle.
Ja, was mich jetzt gerade noch so beschäftigt, ist eben deine Schilderung aus diesem Bereich der Landwirtschaft. Und da hast du ja sehr nachvollziehbar geschildert, dass oft den Menschen, die da unternehmerisch tätig sind, schon die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt, auf die Natur und auch auf die Gesellschaft bewusst sind und sie, obwohl sie wissen, dass sie sich im Prinzip auch ihrer unternehmerischen Grundlage berauben, langfristig nicht anders können, weil das System, so wie es ist, dafür keine Anreize schafft. Mein Eindruck ist, dass vielen anderen Menschen in anderen Branchen diese Zusammenhänge nicht so klar sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Bildungs- oder im Beratungsbereich oder im medizinischen Bereich, Gesundheitswesen, Mobilität und so weiter, ich glaube, da liegt es Menschen oft noch viel ferner, in ihrer Arbeit gleichzeitig zu betrachten, was hat denn meine Tätigkeit oder die Tätigkeit meines Unternehmens für Konsequenzen für die Umwelt und für die Gesellschaft. Und da ist so meine Frage, was können vielleicht andere Branchen auch aus dieser landwirtschaftlichen, aus dem landwirtschaftlichen Bereich lernen und wie schaffen wir es, dass Menschen automatisch und ganz selbstverständlich im Arbeitskontext bei ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit immer auch Konsequenzen für Umwelt und Gesellschaft mitdenken?
Also ich glaube, das eine ist, dass wir darüber viel mehr Wissen brauchen. Das ist ja tatsächlich etwas, also ich meine, es gibt auch kein Schulfach Nachhaltigkeit. Es gibt immer mal fächerverbindenden Unterricht, aber diese Dinge, die wir jetzt besprechen, das wird in der Schule nicht gelehrt. Das habe ich auch an der Uni in den meisten Studiengängen nicht. Da taucht irgendwo mal was mit Nachhaltigkeit auf, aber eben nicht so, dass es wirklich ein integraler Bestandteil quasi meiner Unternehmenskultur ist, meiner Alltagsentscheidungen. Ich glaube, dass wir da eine riesengroße Bildungsoffensive in diesem Bereich brauchen. Das ist das eine. Ich glaube, dass es gut ist für Unternehmen als Organisation, sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich mache das mal systematisch, ich schaue mir an, welche Nachhaltigkeitsthemen sind für mich wesentlich, gehe das wirklich durch, spreche auch nochmal, hole mir vielleicht einen Sparring mit jemandem, der gar nicht aus meinem Bereich ist und der nochmal vielleicht auch was, so blinde Flecken sieht, die ich selber nicht gesehen hätte, im Sinne von, ich sag mal, du machst was mit Unternehmenssoftware und dann ist die Frage ja, wo habt ihr denn eigentlich eure Rechner? Wie kühlt ihr eigentlich da die Räume? Wie geht ihr damit um? Woher kommen denn eigentlich diese Rechner? Wisst ihr eigentlich, wo die Rohstoffe herkommen? Wisst ihr zum Beispiel, wir wissen alle, in Computern sind irgendwelche seltenen Erden verbaut und manche von uns wissen auch, dass seltene Erden auch Konfliktmaterialien genannt werden, weil sie oft unter schwierigen Umwelt- und Menschenrechtsbedingungen hergestellt werden. Und so eine gedankliche Kette mal aufzumachen und sich zu fragen, weiß ich eigentlich, woher die Rohstoffe meiner Produkte kommen? Und wenn ja, ist das nachhaltig? Und kann ich das im Zweifelsfall ändern? Oder mit wem müsste ich darüber einmal sprechen? Und das einfach systematisch immer wieder zu betrachten. Aber bitte auch nicht nur diese ökologischen Themen, sondern sich auch zu fragen, wie gehen wir zum Beispiel, wie ist unsere Wissenskultur? Also lernen wir im Unternehmen wirklich strukturiert und dokumentieren das auch und auch wenn dann Mitarbeitende weggehen, dass wir wirklich quasi die Erfahrungen, die wir machen, auch weitertragen und diesen Wissensreichtum auch haben. Behandle ich meine Mitarbeiterinnen so gut, dass sie auch bei mir bleiben wollen, langfristig und quasi auch selber das Wissen und die guten Praktiken mittragen. Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so ein großer Sprung für viele Unternehmen zu sagen, wir wissen doch eigentlich auch schon vieles über das, was wir machen. Wir challengen mal das, wo wir nie drüber nachdenken. Und dann versuchen wir wirklich auch quasi Schritt für Schritt immer ein bisschen weiterzugehen und zu sagen, das weiß ich schon, wie es da bei uns läuft. Finde ich, das ist mir nachhaltig genug? Habe ich da vielleicht noch Spielräume? Kann ich noch ein Schrittchen quasi besser werden? Oder auch, habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht?
Also ich hänge einfach immer wieder an dem Punkt, wie kann man das so gestalten, dass es was ist, was Lust macht, was Freude macht, was Energie gibt und nicht noch ein Thema, was on top dazukommt. Also gerade wenn ich jetzt an die Zielgruppe denke von Leuten, die denken, ja, weiß ich, müsste ich, will ich auch, aber oh Gott.
Ja, ich finde es halt in der Hinsicht schwierig. Das ist nicht on top, dieses Thema. Dieses Thema ist zentral. Und das ist so das, wo ich manchmal denke, ja, und es ist unbequem. Aber jemand, der, sage ich mal, immer nur auf dem Sofa liegt und 50 Kilo Übergewicht hat, dem macht es auch nicht Spaß abzunehmen. Das muss er aber tun, wenn er noch weiter 30 Jahre lang leben will. Und dann ist es auch schrecklich. So ein bisschen denke ich, ich finde es auch okay, wenn es für manche Leute eine Zumutung ist. Was nicht heißt, dass es nicht auch Spaß machen darf, aber so ein bisschen zu sagen, es ist eben nicht nice to have. Wir brauchen das, wenn wir zukunftsfähig sein wollen.
Absolut, aber wie überzeugen wir den davon, weißt du? Das ist ja die Frage. Also zu sagen, ja, du musst es.
Ja, ich glaube, da gibt es eigentlich ganz viele Möglichkeiten, weil eigentlich so ziemlich jedes Unternehmen leistet eigentlich an irgendeiner Stelle auch schon einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Und sozusagen zu diesem sicheren und guten Leben für alle. Und das kann man ja ein bisschen rauskitzeln. Also das ist das eine. Das andere, was ich auch klar sagen möchte, dieses Thema nachhaltiges Wirtschaften ist sicherlich auch für viele Unternehmen erstmal eine Zumutung oder eine Anmutung. In der Form ist, dass sie merken, wow, ich habe so viel auf dem Zettel und jetzt kommt noch mal so was ganz Grundlegendes. Und ja, ich glaube, das ist wichtig auch anzuerkennen, das ist eine Herausforderung. Das wird auch Kraft brauchen für uns alle. Und nicht so nach dem Motto, wie, das hast du nicht nebenher am Freitagnachmittag nochmal kurz gemacht. Das kann jetzt ja nicht sein, sondern wir brauchen dafür Zeit, Kraft und Nerven, weil es so ein großes Thema ist. Und weil es eben auch oft ausgeblendet wurde und zum Beispiel, sage ich mal, die Einkäuferin in einem Unternehmen halt nie angehalten wurde zu sagen, wie sieht es denn aus, ganz am Anfang meiner Wertschöpfungsketten, woher kommen denn diese Rohstoffe, was sind denn da vielleicht für Probleme mit verbunden und inwiefern wäre das eigentlich auch in unserer Verantwortung, darüber mehr rauszufinden und zu helfen, diese Probleme abzustellen. Jetzt zum Beispiel Stichwort seltene Erden, dass da am Ende dass unter fairen Umwelt- und Arbeitsbedingungen abgebaut wird, dass wir die Ressourcen mehr im Kreis führen und ich nicht einfach sage, ach, neues Teil habe ich jetzt mal eben bestellt, sondern das ist, finde ich, eine Riesenaufgabe. Das ist ein Marathon und Marathonlaufen ist echt eine Challenge. Das heißt, ich muss auch quasi mich hochtrainieren und manchmal habe ich auch Muskelkater. Gleichzeitig mit jedem kleinen Schritt, den ich mache und jedem bisschen, was ich übe und was ich mehr weiß und erfahre, auch stolz zu sein, dass ich mich auf den Weg mache, dass ich mich traue, Marathon laufen zu wollen. Und selbst wenn ich heute nur irgendwie 1 Kilometer joggen kann oder 2 oder nur gehen kann, dann bin ich ja trotzdem losgelaufen. Das ist für mich die ganz große Motivation zu sagen, ich gehe auf diesen Weg, selbst wenn ich am Anfang bin und ich mache einen kleinen Schritt. Und es darf auch erlaubt sein, dass wir da Fehler machen und dass wir nicht alle Supersportler sind, sondern dass wir uns zusammen auf den Weg machen und dass wir uns da auch gegenseitig irgendwie unterstützen. Also das wäre was, wo ich gerne Lust drauf machen würde, dass wir uns zusammen trauen, diesen Weg zu gehen und zusammen zu trainieren.
Ich finde es ein total schönes Bild, dieses Laufen und Marathon starten, weil was mir auf jeden Fall total hilft, ist, mit anderen zusammen Sport zu machen, ne? Mich auszutauschen. Wow, heute hat es besser geklappt, gestern schlechter. Was hast du dann, ne? Was machst du, wenn du ein Demotivationsloch hast und so weiter? Also das kann ja auch eine Lösung sein, ne? Sich mit anderen zusammen auf den Weg zu machen. Einfach, das greift auch wieder dieses Thema der Sangha oder Gemeinschaft aus. Also man braucht einfach andere.
Ja, und ich finde auch da, sich nochmal klar zu machen, bei bestimmten Dingen, was brauche ich eigentlich für so einen Marathon? Vielleicht stelle ich dann bei der Gelegenheit fest, ja, ich wollte ohne Socken rennen und jetzt wundere ich mich, warum ich Blasen kriege. Ich wusste schlicht nicht, dass es Socken gibt oder Sportsocken gibt und deshalb habe ich mich hier wund gelaufen. Also jetzt in die Wirtschaftswelt übertragen, ich habe total ineffektive Instrumente oder mir fehlt eigentlich das Know-how und deshalb ist das für mich eine Riesenaufgabe, weil ich zum Beispiel gar nicht weiß, dass ich ganz viele Daten zum Beispiel aus meinem Buchhaltungssystem direkt ziehen könnte und die gar nicht jetzt mit Handarbeit suchen muss. Die sind alle da, ich muss nur quasi die richtigen Knöpfe drücken oder das richtig implementieren. Schon klappt's.
Ja, vielen Dank. Kannst du uns noch mal etwas genauer erklären, wie so eine Bilanzierung abläuft, wie wir uns das vorstellen können, vielleicht Schritt für Schritt?
Ja, im Prinzip sind es 4 Schritte, die ich dabei mache. Wobei den ersten Schritt habe ich vorhin schon genannt, nämlich wesentliche Nachhaltigkeitsthemen identifizieren. Also erstmal rausfinden, wo habe ich eigentlich wesentliche Auswirkungen durch meine Unternehmenstätigkeit auf die Welt oder wo wirkt auch eben die Welt auf mich als Unternehmen? Für diesen zweiten Teil ist sicherlich sowas wie ein Klimarisiko ein gutes Beispiel für mein Wirken auf die Welt, also mein Impact, gibt es ja ganz viele Beispiele. Sich das einmal erstmal anzuschauen und quasi auch ganz ehrlich zu sagen, wo denke ich, dass wir vielleicht einen negativen Impact haben oder Risiken haben, aber wo sehe ich eben auch positive Impacts, die wir machen oder Chancen, die für uns entstehen. Dann hätte ich so eine Systematik erstmal der Themen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, der übrigens auch ja zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD gehört. Und dann im nächsten Schritt zu schauen, was sind denn jetzt eigentlich die Daten, die ich brauche, um diese Einschätzung jetzt quasi zu übersetzen. Und da ist das Faszinierende, finde ich, als quasi nicht ursprünglich aus der BWL kommend, wir haben unglaublich viele Dokumentationen im Unternehmen. Wir haben das ganze Rechnungswesen, also die Finanzbuchhaltung, die Personalbuchhaltung, aber auch die ganzen Rechnungen und so weiter. Da sind unglaublich viele Informationen schon drin. Also wenn ich zum Beispiel wissen will, wie sieht das jetzt zum Beispiel aus, angefangen mit, welche Energie verbrauche ich? Da ist es eigentlich ganz einfach. Oder wie kann ich das quasi einschätzen, meine, nennt man Scope 2 Emissionen? Dann habe ich einfach einen Stromvertrag und eine Stromrechnung und da steht der Strommix drauf. Und das brauche ich nur einmal anzuklicken und schwupps, steht das da. Oder an der anderen Stelle für Mitarbeitergesundheit, wenn ich da Schulungen gemacht habe, habe ich jemanden eingeladen, dann gibt es auch da eine Rechnung zu. Habe ich andere Möbel gekauft, gibt es dafür auch eine Rechnung. Biete ich einen Sportkurs an, gibt es dazu auch Rechnungen. Habe ich mein Personal freigestellt, kann ich das einfach mit einer Zeiterfassung machen. Diese Daten sind ganz oft eigentlich im Unternehmen vorhanden. Ich muss quasi nur die richtigen Knöpfe drücken, um die richtig zusammenzusammeln. Und all diese coolen Buchhaltungsprogramme, die wir haben, die können das quasi automatisiert. Das heißt, in diesem Schritt sammle ich einfach die Daten und gruppiere die nochmal anders. da ist mir wirklich nochmal wichtig zu sagen, da denkt man, oh Gott, was für eine Riesenaufgabe. Aber viele sind überrascht zu merken, wie viele Daten sie eigentlich schon haben.
Verstehe ich total. Kosten für eine Mitarbeiterschulung zum Thema mentale Gesundheit, was auch immer, kann ich relativ easy erfassen. Aber was jetzt wiederum der Impact dessen ist, das ist ja was, was sehr, sehr schwierig zu messen ist.
Das ist auch auf der ersten Stufe gar nicht geplant. Das ist die zweite, sozusagen, das wäre die zweite Schritt. Das ist nämlich die Bewertung. Und da setze ich im Prinzip bei der Leistung an. Also bei der Mitarbeitergesundheit wäre aus meiner Sicht zum Beispiel eine gute Zahl, ist die Krankenquote. Die haben auch alle Unternehmen, das weiß ich auch aus meiner Personalbuchhaltung, standardmäßig Krankentage und so weiter. Ich würde auch noch andere Sachen angucken, zum Beispiel Mitarbeiterfluktuation. Und wir haben zum Beispiel konkrete Vorschläge gemacht, was wir für eine relativ gesehen nachhaltige Krankenquote halten. Es geht nämlich nicht darum, 0% Krankenquote, ja, das gibt es ja auch als Phänomen, man darf quasi nicht krank sein, aber eben auch nicht übertrieben hoch. Darüber kann man natürlich auch, da sollten wir alle als Gesellschaft diskutieren, was ist eine Krankenquote, die für ein gutes, gesundes Arbeitsumfeld spricht. Wie sieht es zum Beispiel mit der Arbeitsunfallquote aus? Mitarbeiterfluktuation, das wären jetzt drei Kennzahlen, an denen ich das machen könnte. Das wäre quasi der zweite Schritt. Da haben wir auch wissenschaftlich ganz viel gemacht, dass wir Expertenwissen zusammengetragen haben, wissenschaftliche Studien, aber auch Praxiswissen und solche Grenzwerte erstellt haben. Ganz klassisches Benchmarking eigentlich. Das wäre mein zweiter Schritt. Ich habe also meine bewerteten Kennzahlen. Und im dritten Schritt wird es jetzt richtig spannend, da monetarisiere ich nämlich. Dann setze ich den Aufwand, den ich gehabt habe, ins Verhältnis zur Leistung. Und das ist auch ein ganz grundsätzliches betriebswirtschaftliches Prinzip. Wie viel Aufwand hatte ich bei welcher Leistung? Es bringt mir jetzt ja nichts, wenn ich unglaublich viel Geld ausgebe für Mitarbeitergesundheit, ganz viele Schulungen mache und trotzdem eine unglaublich hohe Krankenquote, weil es einfach an irgendwas anderem liegt. Also wenn ich gar nicht den Effekt erziele, dann sollte ich nämlich mir auch keinen hohen Mehrwert dafür berechnen. Und aus dieser Kombination von den Aufwänden mit dem Mehrwert, das ist am Ende wirklich reine Mathematik, zu sagen, da gibt es einen Algorithmus, der das rechnet, also einfach eine Gerade oder eine Kurve, wo man sagt, bei so und so viel Prozent Nachhaltigkeitsgrad und den Aufwänden kommst du auf die Summe X. Das haben wir gerade im Bereich Land- und Ernährungswirtschaft auch alles schon mal durchexerziert. Und dann komme ich eben auf einen Wert, auf einen Positivwert oder auf einen Negativwert. Der vierte Schritt ist dann eigentlich die Bilanzerstellung. Und das ist dann auch ganz simpel, nur noch Handwerk zu sagen, das und das sind jetzt die Werte, das sind die Konten. Das wäre zum Beispiel jetzt, wir schlagen vor, dass es da eine neue Kontenklasse gibt. Die heißen dann nachhaltige Vermögenswerte. In dem Bereich wäre das dann unter Soziales, wäre das Thema Mitarbeitergesundheit, ein eigenes Konto. Und da würde dann eben dieser Wert, Plus oder Minus, drauf gebucht werden. Und von dort kann man es dann auch einfach in die Bilanz. Entweder kommt es dann halt auf die Aktivseite oder auf die Passivseite. Aber der letzte Schritt, das ist nur für Leute, die nicht aus der Buchhaltung kommen, klingt das kompliziert. Das ist absolut gang und gäbe, wenn ich weiß, wie das Konto heißt, zum Beispiel Mitarbeitergesundheit, und weiß, wie hoch der Betrag ist. Das einmal rüber zu buchen, ist eine rein technische Sache. Das heißt, wir haben einen riesigen, sozusagen eine Wanderung da drin, wenn man so will, von ich identifiziere das Thema, ich suche mir die Daten zusammen aus den vorhandenen Dokumentationen, dann nehme ich diese Bewertung, die sollten die Unternehmen bitte nicht ganz alleine machen, sondern wir schlagen vor, dass es dafür eben einen Multi-Stakeholder-Prozess gibt, dann setze ich den Aufwand ins Verhältnis zur Leistung, am Ende bilanziere ich das und dann kann ich nochmal auf einen Blick dann zum Beispiel diesen SEBIT, dieses Gesamtergebnis sehen.
Und kannst du uns an einem Beispiel beschreiben, was das für Konsequenzen hat? Also ein Unternehmen, das du begleitet hast bei so einer Form der Bilanzierung, was hat sich da verändert im Nachhinein bei den einzelnen Menschen im Unternehmen insgesamt, in der Kultur? Was hast du da beobachtet?
Also erstmal, glaube ich, ist es auch nochmal so ein Überraschungsmoment, wenn man dann die Zahlen auf einmal sieht und sagt, wow, das war mir irgendwie gar nicht so klar, dass es wirklich so viel ist. Also gerade auch bei der Positivseite zu sagen, wow, so hoch ist das eigentlich. Und für andere ist das auch eine schöne Bestätigung. Gerade die Nachhaltigkeitsmanager sagen dann oft, sage ich doch die ganze Zeit, dass das richtig viel ist. Jetzt sehe ich es endlich mal in Zahlen. Und was, glaube ich, für viele ganz wichtig ist, selbst wenn ich keine Vollbilanz mache, sondern wenn ich einfach erstmal einzelne Themen, einzelne Werte rausnehme, dass sie sagen, jetzt kann ich nochmal ganz anders kommunizieren. Zum Beispiel auch der Nachhaltigkeitsbereich mit dem Controlling. Das sind oft zwei total unterschiedliche Welten. Zu sagen, über diese Zahlen habe ich jetzt eine Brücke. Da verstehen die anderen mich dann auch. Oder dann kann ich auch noch mal erklären, warum ist denn diese Zahl so hoch oder so niedrig? Was ist denn da passiert im Unternehmen? Ah, kann ich euch erklären, wir haben das und das verändert, umgestellt. Deshalb ist das so. Und auch zwischen der Geschäftsführung und dem operativen Geschäft ist es eben eine kommunikative Brücke, weil die Geschäftsführung will die Sachen gerne auf einen Blick sehen. Die kann das auf einen Blick sehen. Und wenn man dann aber nachfragt, was ist denn da los? Ist da irgendwo, wo ist denn der wunde Punkt? Kann man relativ schnell sagen, ja, das liegt daran, zum Beispiel eben, wir hatten eine unglaublich hohe Krankenquote und das führt jetzt zu dem Wert. Oder hier hat das total zu Buche geschlagen, dass wir eben in unserer Lieferkette Menschenrechtsverletzungen nicht ausschließen konnten. Man kommt dann auch wieder in diese ganzen Themen, letztlich in die Nachhaltigkeitsthemen, auch in die Unternehmenskultur. Wer ist dafür jetzt verantwortlich? Was sind jetzt die Maßnahmen, die wir konkret treffen, um das zu ändern? Aber hat eben diesen Link immer zur Erfolgsrechnung, der, finde ich, dem Thema einen ganz anderen Turbo gibt, als wenn man das quasi jetzt einfach nur mal so in einem Workshop festgestellt hätte.
Ja, geht mir auch so und höre ich auch häufig von Menschen, die im Nachhaltigkeitsbereich tätig sind, dass sie sich eher isoliert fühlen. Also ja, gut zu hören. Jenny, was könnte denn ein guter erster Schritt sein oder auch ein niedrigschwelliger Zugang zu dem Thema, sich damit auseinanderzusetzen?
Wir empfehlen Unternehmen immer dabei, auch Tools und Prozesse zu verwenden, die sie vorher schon verwendet haben, mit denen sie schon gute Erfahrungen haben. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Business Model Canvas. Das ist ja was viele Unternehmen kennen und was bewährt ist. Wir haben da mal einen eigenen entwickelt im Rahmen von dem Innovationsprojekt Quarta Vista. Das ist einfach eBMC, erweiterter Business Model Canvas, in dem wir gesagt haben, wir haben eben Ökologie, Soziales, Wissen und Resilienz einfach quasi als weitere Ohren neben dem finanziellen, klassisch finanziellen Erfolg dort angehängt mit entsprechenden Fragen. In der Mitte steht die Verantwortung, sozusagen mit der ich starte, die Verantwortung, die ich als Unternehmen für meine Welt, aber auch für meinen Unternehmenserfolg habe. Und von dort schwärme ich quasi aus in diese verschiedenen Aspekte des Erfolges und verbinde das dann immer wieder. Von dort kann ich dann auch in die Zahlenwelt weitergehen, wenn ich sage, das sind die relevanten Themen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit für alle Unternehmen, die ein bisschen größer sind und die jetzt sowieso berichtspflichtig sind, zum Beispiel gemäß CSRD oder die eine Bank haben oder einen Investor, der sie nach Nachhaltigkeitsdaten gefragt hat, zu sagen, dann nutze ich das. Dann sage ich, das ist jetzt nicht nur eine lästige Pflicht, sondern dann nehme ich diese Wesentlichkeitsanalyse der Themen, um mich damit strukturiert auseinanderzusetzen und zu sagen, das, was ich am Anfang beschrieben habe, was habe ich denn für Auswirkungen auf die Welt, wo hat die Welt Auswirkungen auf mich, wo würde ich die positiv beschreiben oder eben auch riskant. Und dann arbeite ich damit weiter, nicht nur quasi, um meine Pflicht zu erfüllen, um compliant zu sein, sondern sage, hier ist doch ein super Anknüpfungspunkt, deshalb musste ich sowieso schon machen. Hier gehe ich jetzt noch weiter und sage, und welche Maßnahmen würde ich jetzt ableiten, wo passt das? Ich kann sogar auch beides verbinden und sagen, ich verknüpfe quasi die Wesentlichkeitsanalyse noch mit meinem Business Model Canvas. Und das eine wäre jetzt vielleicht eher für Unternehmen, die nicht in näherer Zukunft berichtspflichtig werden, die sagen, wir arbeiten eher mit dem Business Model Canvas, das ist für uns super, dann würde ich empfehlen, macht da unbedingt weiter. Wer sagt, ich bin jetzt berichtspflichtig, von welcher Seite auch immer, dann zu sagen, dann nehme ich doch die Wesentlichkeitsanalyse als Kern, um mir von dort aus Gedanken zu machen, wie steht es eigentlich mit meinem Unternehmenserfolg, wenn ich den langfristig, wenn ich den nachhaltigkeitsbezogen sehe, da habe ich gegebenenfalls schon wesentliche Themen, da kann ich dann da direkt weitermachen.
Unsere Zeit ist leider um. Ich kann nur jeder und jedem empfehlen, sich mal die Webseite von der Regionalwert Research GmbH anzuschauen. Die verlinken wir in unseren Shownotes. Da gibt es noch ganz viel mehr Informationen. Ich könnte noch ganz viele weitere Fragen stellen. Aber wir kommen jetzt zur letzten Frage. Was ist denn deine Utopie für unsere Welt?
Ja, meine Utopie ist, dass wir tatsächlich diese Verantwortung, die wir haben, für die Welt ganz positiv leben und ausleben können. Das eben nicht nur zu sagen, wo schädige ich weniger, sondern ich kann ja auch regenerieren, ich kann ja auch wieder aufbauen. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele konkrete, tolle Sachen, die gemacht werden, wo zum Beispiel Moore wieder vernässt werden oder wo man Strukturen baut, die einfach lebensdienlich sind. Genauso auch im gesellschaftlichen Bereich. Was kann ich denn da machen, wenn ich wirklich eine tolle Mitarbeiterkultur habe, wie ich aber auch toll quasi über mein Unternehmen hinaus mit meiner Community interagiere, mit der Kommune, wo ich bin, dass wir da nochmal schauen, wie können wir gemeinsam quasi das Rad in Schwung bringen, weil da gibt es ja so viele unterschiedliche Punkte, die zusammengehören, also zum Beispiel Energieerzeugung und Landwirtschaft und wie kann man da Synergieeffekte erzeugen, wie kann der Dienstleister, der nebendran ist, quasi sich mit einklinken und das wirklich quasi ganz positiv auszuleben. Zu meiner Utopie gehört auch eine radikale Ehrlichkeit, dass wir eben nicht sagen, ja, jetzt habe ich hier mal ein Vogelhäuschen aufgehängt und jetzt bin ich fein und mit dem Rest will ich nichts zu tun haben, sondern dass wir uns eben dieser Verantwortung auch stellen und sagen, es gibt tatsächlich zurzeit planetarische Leitplanken, die sind massiv überschritten. Das ist wirklich auch für uns alle total gefährlich, wenn die Ökosysteme zum Kippen kommen. Und wir betrachten das als unsere Verantwortung, da, wo es wirklich brennt, hinzuschauen. Oder auch Menschenrechtsverletzungen. Ich trinke zum Beispiel sehr gerne Kakao oder esse gerne Schokolade, dass tatsächlich in der Schokoladenproduktion Kinder unter schlimmsten Bedingungen arbeiten. Und ich glaube, da geht es vielen wie mir, nicht nur Menschen, die auch Kinder haben, dass sie sagen, ich möchte, dass das nicht mehr passiert. Und dass wir wirklich da auch hingehen und sagen, das muss abgeschafft werden. Und wir schauen, wie das möglich ist. Und wenn jemand sagt, ich lasse aber meine Kinder mitarbeiten, damit wir nicht hungern, ich kann das nicht einfach abstellen, dann zu sagen, was brauchst du, damit du auskömmlich wirtschaften kannst, damit du weiter Kakao anbauen kannst, deine Kinder in die Schule gehen und ich hier am Ende mit einem guten Gewissen irgendwie zu Hause meine Schokolade esse und weiß, ich kann genießen und für die Welt ist es auch gut. Und in diesem Sinne ist es meine Utopie, dass das irgendwann für uns selbstverständlich ist. Dass wir verstehen, dass unser Handeln, unser individuelles Handeln, unser wirtschaftliches Handeln, unser politisches Handeln eigentlich alles zusammengehört und dass wir wirklich auch stolz darauf sind, wir jetzt, die heute leben, die heute erwachsen sind, dass wir eine Generation sind, die diese Nachhaltigkeitstransformation in ihre Bahnen gelenkt hat. Und ich möchte, dass wir alle auch stolz darauf sind, wenn wir diesen Weg mitgehen. Und ich möchte im Nachhinein sagen, ja, wir haben zu denen gehört, die das mit angeschoben haben. Und das ist so toll, was daraus entstanden ist. Und meine Vision ist, dass wir irgendwann mal in 30, 40 Jahren mit unseren Kindeskindern und Urenkeln da sitzen und ganz stolz erzählen können, wie wir das damals geschafft haben und wie viele Leute am Ende sich dann auch aufgerafft haben und sich zusammengetan haben und da so eine Dynamik entstanden ist, dass wir heute denken, for future? For future? Das ist doch eigentlich für die Gegenwart, das ist für uns alle, das ist doch einfach ganz normal. Das muss ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, bis hin zu, ich weiß gar nicht, was die meinen, weil das ist doch klar for future.
Wow.
Jenny for President, würde ich sagen. Cool.
Hanna, was nimmst du denn dieses Mal mit aus der Folge?
Ja, ich fand es mal wieder eine sehr spannende, inspirierende Folge. Ich habe das Gefühl, dass Jenny das Ganze wunderbar vereint, einerseits eine große Vision zu haben für unsere Welt und andererseits ganz konkret in die Handlung zu gehen und auch wirklich, ja, finde ich, schöne Methoden entwickelt hat, um das angehen zu können. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ein Punkt, den ich nochmal mitnehme, ist, dass einfach das, was wir messen, ganz stark beeinflusst, wie wir unser Verhalten ausrichten. Und dass wir da wirklich achtsam sein müssen, was wir uns anschauen und wie wir uns ausrichten.
Ja, mich hat das irgendwie ziemlich nachdenklich gestimmt, so diese Erkenntnis, was für eine Macht Zahlen haben. Und ich bin ja häufiger eher auf dieser vielleicht eher als weich oder psychologisch bezeichneten Seite unterwegs, wo es um Interventionen in Kultur und Werten und so weiter von Organisationen geht und
bin aber, und da muss ich auch an eine Diskussion denken, die wir auf unserem Barcamp letztes Jahr hatten zum Thema New Work und Nachhaltigkeit, oft an diese Grenzen gelangt, dass Dinge, die wir nicht messen, am Ende auch keinen großen Einfluss haben beziehungsweise nicht viel Veränderung hervorrufen. Das heißt, ich fand es super spannend zu sehen, was es halt für alternative Ansätze zu messen und bilanzieren gibt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach beide Seiten miteinander zu verknüpfen. Also sowohl auf die weiche als auch auf diese harte Zahlendaten, faktenbasierte Seite zu gucken und das miteinander zu verbinden, um wirklich für eine Veränderung zu sorgen.
Ja, und gleichzeitig finde ich das, sehe ich es auch ein bisschen kritisch, weil es gibt nun mal eben Aspekte im Leben, die lassen sich schwerer messen. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das Messen oder dass eine Zahl uns so ein Gefühl von Bewältigbarkeit und Steuerbarkeit gibt, ne? Und das ist ja am Ende auch eine Scheinbewältigbarkeit, die wir daraus ziehen. So, also eigentlich wäre es ja schön, wenn wir es schaffen, auch ohne Zahlen Dinge im Blick zu haben, aber das ist dann vielleicht Next Level. Also genau, erster Schritt ist erstmal zu schauen, was wollen wir wirklich messen und betrachten wir genügend Aspekte und versuchen wir auch Dinge zu messen, die schwer zu messen sind.
Genau, und dafür fand ich auch dieses Gespräch total wertvoll, weil ich den Eindruck hatte, dass Jenny für Menschen wie mich, die keinen BWL-Hintergrund haben, total gut nochmal erklärt hat, wie in Unternehmen Entscheidungen getroffen werden, was das mit Zahlen zu tun hat und warum die deswegen so wichtig sind. Und ich finde, das macht es für mich zumindest greifbarer und leichter, diese Perspektive halt zusätzlich auf dem Schirm zu haben. Und ich finde, da hätten wir natürlich noch viel mehr auch in die Tiefe gehen können. Für alle, die das spannend finden, kann ich wirklich empfehlen, sich die Webseite mal anzuschauen. Da gibt es ganz viele Publikationen, die man sich runterladen kann und ganz konkrete Rechenbeispiele. Und es macht echt Sinn. Ich finde, gerade wenn man eher so in diesem nicht messungsbasierten Bereich unterwegs ist, da mal reinzuschauen und sich da so ein paar Scheiben von abzuschneiden.
Besonders spannend fand ich unsere Diskussion am Ende zu der Frage, ist nachhaltig oder eine Ausrichtung nach Nachhaltigkeitsprinzipien, ist das jetzt eigentlich ein Zusatz, ist das ein Add-on? Ja, und ich habe im Nachgang nochmal gedacht, dass man es schon, finde ich, gut vergleichen kann mit dem Fall einer Person, die wahnsinnig viel arbeitet, vielleicht raucht, sich ungesund ernährt und so weiter und jetzt kommt jemand daher und sagt so, hey, du musst mal ein bisschen auf deine Gesundheit achten. Und die Person dann sagt so, ey, das schaffe ich nicht auch noch. Ich kann nicht auch noch joggen gehen bei all dem Stress, den ich habe. Und da hat ja Jenny zu Recht gesagt, das ist nicht ein Zusatz, ne, sondern dann, das ist sozusagen eine Pflicht, weil kurzfristig kann es vielleicht sein, dass ich durch das Leben, was ich jetzt führe als Einzelperson, eine höhere Lebensqualität habe, vermeintlich, ne, weil ich vielleicht viel Geld verdiene, weil ich viel arbeite, weil ich mein Leben in vollen Zügen genieße. Aber langfristig wird das wahrscheinlich dazu führen, dass ich krank werde, ne? Und deshalb, wenn man es sozusagen auf einen längeren Zeitraum betrachtet, sein Verhalten führt es sogar auch für das einzelne Unternehmen oder für die einzelne Person eigentlich zu einer negativen Bilanz. So, ne? Und gleichzeitig finde ich aber, wenn ich jetzt als wieder auf das Beispiel der Einzelperson heruntergebrochen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will jetzt meditieren und joggen und das aber auch nur noch als Pflichtveranstaltung sehe, ja, und nicht wirklich mein grundlegend was ändere, dann würde ich fast sagen, dann stimmt es. Also es geht schon auch darum, die Haltung dahinter irgendwie zu verändern und dieses langfristige Denken eher zu integrieren.
Ja, ich glaube, das fällt halt in diese Zeit, in der es viel um Selbstoptimierung geht. Und ich glaube, da ist es total wichtig, so ein gesundes Maß dennoch irgendwie zu finden. Und ich fand es total beeindruckend, mit welcher Klarheit sie auch gesagt hat, jeder und jede von uns hat Verantwortung für unsere Welt. Also dass sie sich wirklich da sehr klar positioniert hat und gesagt hat, es ist nicht so ein nice to have, sondern wir alle haben Verantwortung. Und natürlich gibt es manche Hebel, die sind sicher größer in der Politik oder wenn Leute irgendwie die Macht über große Konzerne haben, keine Frage. Aber dennoch kann jeder und jede von uns was machen. Und dafür braucht es aber Kraft und Zeit. Das ist anstrengend, aber es lohnt sich. Das fand ich auch nochmal total gut in dieser Klarheit von ihr zu hören.
Ja, und auch, wie nützlich es sein kann, sich dafür mit anderen zusammenzuschließen, ne? Und zu sehen, ah, okay, es ist leichter, wenn man das Folgende macht. Oder nein, es ist schwer, aber lass uns gemeinsam den Weg gehen, ne? Also, dass das ja ein Aspekt ist, den wir in so vielen Folgen jetzt schon gehört haben, wie wichtig es ist, sich mit anderen zusammenzuschließen. Und gleichzeitig habe ich bei ihr aber auch rausgehört, es kann nicht alles auf Einzelpersonen, das kann nicht alles auf einzelne Akteure runtergebrochen werden, sondern es muss sich halt auch gesamtheitlich was ändern. Und ich muss ehrlich zugeben, da habe ich schon auch noch ganz schöne Fragezeichen, wie genau das aussehen kann.
Auf jeden Fall. Ich fand dazu diese Frage, die sie am Anfang gestellt hat für Unternehmen, die Frage ist eigentlich, was heißt für uns Unternehmenserfolg und was ist der Zweck unserer Unternehmungen? Und woran erkennen wir, ob wir eigentlich zu einer lebenswerten Welt für alle beitragen oder ob wir genau das Gegenteil tun, nämlich die Welt zerstören? Das fand ich eine sehr einfache und gleichzeitig total wichtige Frage, die, glaube ich, so ein auch Anfangspunkt sein kann für alle Unternehmen, groß oder klein, nochmal wirklich drüber nachzudenken, was machen wir eigentlich, was hat das für Konsequenzen und ist es das, was wir wollen?
Sehr schön fand ich noch Ihre Vision davon, dass nachhaltiges Wirtschaften oder auch Konsumieren in Zukunft sozusagen die günstigere Variante ist, ne? Also dass es eigentlich Luxus ist, wenn wir uns mal gönnen, ein ungesundes Fertigprodukt zu essen, was irgendwie mit der Ausbeutung der Regenwälder einhergeht, also natürlich in Anführungszeichen, aber das lokale Gemüse zu essen, was natürlich viel weniger Kosten und Schäden für die Gesellschaft produziert, dass das eigentlich die günstigere Variante ist. Das finde ich total schön, weil es für mich zwei Dilemmata eigentlich vereint. Ne? Einerseits, wir schädigen dem Klima und unserer Welt und gleichzeitig müssen wir auch Menschen mitnehmen, die sich das vielleicht gerade nicht leisten können.
Ja, das fand ich auch echt einen spannenden Teil von unserem Gespräch. Und da habe ich so zwischendurch gedacht, ist doch Wahnsinn, wie unser System aktuell gestrickt ist, ne? Dass wir das zulassen, dass es sein kann, dass die Sachen, in denen Kinderarbeit und Regenwaldzerstörung steckt, dass das die günstigsten sind und die Sachen, die irgendwie vom Feld nebenan kommen und unter ökologisch guten Bedingungen gewachsen sind, dass die super teuer sind. Das ist schon echt verrückt, dass bis heute dieses System irgendwie etabliert ist.
Ja, ich finde, das ist schon so, wenn man es komplett oder wenn man es wirklich zusammenfassen wollen würde, dass es einfach diese Kurzfrist versus Langfristlogik ist, ne? Also was ist kurzfristig sinnvoll und was hat es aber langfristig für Konsequenzen? Und wir können uns das, oder ich glaube, wir konnten uns lange erlauben, die langfristigen Konsequenzen nicht mit einzurechnen. Und jetzt merken wir aber langsam, was das eigentlich bedeutet. Und dieser Umschwung ist aber einfach sehr, sehr offensichtlich sehr schwierig.
Ich musste bei Ihrer Utopie auch an diese Übung denken, wo es darum geht, dass man sich so ins Jahr 2100 versetzt und drüber nachdenkt, wie zukünftige Generationen auf unsere Generation heute blicken werden und was passieren muss, damit die uns dankbar sein werden und sich sozusagen gut an uns erinnern, beziehungsweise vielleicht sogar uns feiern werden als die Generation, die die Transformation in die richtige Richtung gelenkt hat. Und das hat mir wieder Hoffnung gegeben und da habe ich gedacht, ja, das ist echt, lohnt sich dafür, Nerven und Zeit und Energie zu geben. Das ist was mich total motiviert. Vielen Dank an unsere Hörerin Friederike, die den Kontakt zu Jenny hergestellt hat, weil sie gesagt hat, ach, ihr seid ja immer wieder an diesem Thema Kennzahlen dran, das wäre doch mal eine gute Gesprächspartnerin. Falls ihr auch Ideen habt für Gäste, bitte meldet euch bei uns und ansonsten wie immer gerne die Folge teilen an alle, die ihr kennt oder für die es interessant sein könnte. Und bis zum nächsten Mal.